Sag, warum betest du? Das ist eigentlich eine ganz einfache und kurze, simple Frage. Wenn uns die Kinder an Erwachsene richten und sind beim Mittagessen, ja, dann ist die Antwort klar. Ich bete und ich danke Gott für das Essen, was auf dem Tisch steht. Auch wenn es Grünkohl gibt, den ich ganz so gerne mag. Aber eine solche Antwort, die kratzt doch irgendwie nur so ein bisschen an dieser Oberfläche. Warum bete ich? Sag, warum betest du? Stellt dir diese Frage ein Arbeitskollege, so mitten, so während der Arbeitszeit, irgendwo mittendrin? Dann geht das schon wesentlich tiefer. Bringt dich vielleicht sogar diese Frage in Verlegenheit. Ja, warum bete ich eigentlich? Oder du selbst stellst dir diese Frage, warum bete ich eigentlich? Ich glaube, diese Frage zu stellen, ist für viele schon eine ganz mutige Frage, weil ich vor mir selbst ja nichts verschleiern muss. Nützt ja nichts, ja? Ich kenne mich doch selbst. Ich muss mir also selbst da nichts vorspielen, ich kann ehrlich zu mir sein. Warum bete ich eigentlich? Ist das so, weil meine Eltern mir das als Kind schon beibrachten und ich das mache? Also so schnell das Tischgebet und ich denke an die Suppe schon? Oder ist das, wenn ich vor schwierigen Aufgaben stehe und das gerne nochmal zusammenfassen möchte, oder die Not, in der ich stehe, dieser Not Worte geben möchte, schließlich haben Selbstgespräche auch einen gewissen Verarbeitungswert. Warum bete ich eigentlich? Zur Zeit Jesu hatten Gebete einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Wer etwas auf sich hielt, der betete. Der betete auch öffentlich. Und oftmals wurden lang auswendig gelernte Gebete dann aufgesagt, spruchrein. Oder auch in den, nicht unter, nur unter den Juden, sondern auch in den anderen Kulturen war Gebet war eine Form der religiösen Wahrnehmung. Es gibt sogar eine ganze Runde, die haben dann, denen es in ihrer Kultur so viele Götterverehrungen gab, die haben solche Gebete formuliert, indem sie einen Gottesnamen an den anderen reiten. Jesus sagt das mal, das Plappern wie die Heiden. Das ist damit gemeint. Warum denn eigentlich? Ja, man wollte keinen vergessen und wollte sie doch an alle richten, damit man möglichst Hilfe bekam. Die Jünger, die machen bei Jesus Christus irgendwie eine andere Beobachtung. Gebete, die hatten bei ihm nicht etwas, was zur Schau gestellt wurde. Gebete erweckten bei ihnen auch nicht den Eindruck, dass Jesus ein Selbstgespräch führte. Seine Gebete waren irgendwie anders. Sie hatten so viel mit Vertrautheit, sie hatten so viel mit persönlicher Nähe zu tun. Sie waren so etwas wie ein kraftgebendes Zuhause, mitten in der auch manchmal damals für Jesus richtig anstrengenden Zeit, stressigen Lebensalltag. Im Lukas-Evangelium Kapitel 11 wird berichtet, da war wieder so eine Situation. Stress, den Jesus vorher hatte, und dann zieht er sich zurück und dann betet er. Und als er zurückkam, da kommen die Jünger auf ihn zu und sagen, du, wir haben, ich formuliere das mal so ein bisschen aus, schmück das mal so ein bisschen aus. Du, wir bekommen das mit, was du da machst und wie du das machst. Weißt du, Jesus, das spricht uns an. Sag mal, kannst du uns nicht zeigen? Nein, mehr. Kannst du uns nicht lehren, wie du betest? Bewusst haben die Jünger nicht von zeigen gesprochen. Zeigen in dem Sinne, mach mal vor, wir machen nach. Sondern sie haben von lehren gesprochen. Kannst du uns nicht den Horizont aufschließen, könnte man auch sagen, die Tür auftun, dass wir mehr verstehen von dem, wie du betest? Was da eigentlich geschieht mit? Und Jesus lässt sich damals und Jesus lässt sich heute mit da hineinnehmen. Wer von ihm lernen möchte, dem zeigt er einiges, dem schließt er einiges auf. Und so können wir dann in Matthäus 6 in der Bergpredigt lesen, was wir das Vaterunser nennen. Ich lese uns einmal die Verse vor, auf den Zetteln sind sie abgedruckt. Matthäus 6, ab Vers 9 lese ich. Darum, so spricht Jesus, sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und unser tägliches Brot, das gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich glaube, irgendwie haben wir dieses Gebet alle schon mal gehört. Vielleicht kennen wir es sogar auswendig. Vielleicht haben wir es auch schon hunderte Mal gesprochen. All das ist möglich. Und Jesus sagt von diesem Gebet, das ist so etwas wie ein Leitfaden, wie Gebet sein könnte. Und das reizt so ein bisschen, diesen Leitfaden, den Jesus gibt, noch mal näher zu verstehen. Was meint er damit? Da heißt es zunächst, unser Vater. Unser Vater. Schon diese Anrede markiert doch irgendwie den großen Unterschied. Hier geht es nicht um irgendwas auswendig Gelerntes, eben nicht um Riten, sondern hier spielt sich etwas anderes ab. Hier geht es auch gar nicht mal um unser Kopfwissen, sondern der Beginn mit unser Vater, da spricht er das Herz an. Eine persönliche Beziehung. In einem wirklichen Gebet, sagt Jesus damit, geht es eigentlich um gelebte Beziehung mit Gott. Um eine gelebte Beziehung mit Gott. Das ist keine Anmaße. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das ich mir als jemand, der betet, jeweils staunend zunächst vor Augen führen darf. Ja, so ist das. In Johannes Evangelium Kapitel 3, da erklärt Jesus einmal einem damals angesehenen Theologen, dass jemand zunächst neu geboren werden muss, um im Kontakt mit Gott leben zu können. Damit ist so ein Neustart der Beziehung mit Gott gemeint. Menschen, die darum wissen, Menschen, die das erlebt haben, die werden in dem Moment in diese Familie Gottes aufgenommen. Das Bild, was wir hier haben. In diese Familie Gottes aufgenommen. Und die Bibel sagt dann, sie dürfen Gottes Kinder sein. Paulus formuliert das mal im Römerbrief, Kapitel 8 so. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt, rufen wir zu Gott, aber Vater. Gottes Geist macht uns im Innern gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Gott selbst wirkt also in meinem Inneren, bewirkt diese Gewissheit, Gottes Kind zu sein. Dieser Vaterbegriff, so Jesus, ist nicht irgendwie versachlicht. Es ist unser Vater. Es ist der Ausdruck von Nähe, von Vertrautheit, den Jesus hier hervorhebt. Ähnlich wie bei dieser Stelle, die ich gelesen habe von Paulus aus dem Römerbrief. Paulus benutzt dort den Kosenamen Abba. Also Papi könnte man übersetzen. Beten, sagt Jesus damit, ist zunächst etwas, ich darf in eine ganz persönliche Beziehung zu Gott treten. Ich darf Papi zu ihm sagen. Nun weiß ich, manche haben Schwierigkeiten mit dem Vaterbegriff. weil sie so negative Erfahrungen damit haben und sie kommen nicht darüber hinweg. Und wenn dann von Gott als dem Vater, dem Papi die Rede ist, dann steht etwas ganz anderes einem vor Augen. Du, ich weiß nicht, ob dir das möglich ist. Aber lass dir noch einmal sagen, wenn Jesus beschreibt, was Gebet ist und er zunächst diesen Vater vor Augen führt, dann hat er nicht dein Vaterbild, nicht deine Biografie, sondern dann hat er das, die liebende Person, die sich um dich kümmert, vor Augen. Das hatten wir bei diesem Gemeindethema als erstes aufgenommen. Die Liebe Gottes. Den hat er vor Augen. Und er lädt uns ein, in die Begegnung mit diesem liebenden Gott zu treten. Papi zu ihm zu sagen. Beten, eine persönlich gestaltete Beziehungspflege. Aber es heißt ja hier unser Vater. Also es geht nicht nur um mich alleine, sondern es geht darum, dass wir auch gemeinsam so vor Gott treten dürfen, in einer Gemeinschaft mit anderen Christen. Unser Vater betet sich schlecht alleine, ne? Damit ist etwas so beschrieben wie ein Eingangstor zu einem Gespräch mit Gott. Eine Überschrift. Aber ich kenne ja nun nicht dein Gebet. Und die Antwort auf diese Frage, ob du in diesem Bewusstsein in das Gespräch mit Gott einsteigen kannst oder möchtest, die Antwort darauf kannst nur du dir geben. Die kann ich dir nicht geben. Aber wenn Jesus sagt, wenn die Jünger fragen, nach denen kannst du uns lehren, kannst du uns aufzeigen, was denn richtiges Gebet ist, dann lade ich dich ein, dem nachzugehen. Komm mit. Lass dich mit hineinnehmen in das, was Jesus vorstellt. Sei bereit, in Gott deinen Vater zu sehen, der dich liebt und dem du entgegentreten darfst. Mein zweiter Punkt. Dein, 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 so habe ich das mal überschrieben. Und das ist hier, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Es ist kein Schreibfehler, aber häufig ein Denkfehler unsererseits. Wir fangen bei den Gebeten nämlich eher nicht mit dem dein, dein, dein an, sondern fangen mit dem mein, mein, mein an. Doch Jesus sagt seinen Jüngern, halt, stopp. Du, wenn du dir zeigen lassen willst, wie Gebet in dem Sinne sein kann, wie ich das lebe, als Sohn Gottes, dann fang mit dem Dein an. Wenn wir wirklich mit Gott, als unserem Vater, reden möchten, dann wendet sich der Blick zunächst mal auf ihn. Und formal ist das gesehen sogar hier, was Jesus formuliert, eine dreifache Bitte. Aber eine Bitte, die sich um Gott selbst dreht. Da gibt es zunächst mal keinen Platz für das Ego. Und das kriegen wir gleich dreimal bescheinigt. Es geht nicht zuerst um mich. Es geht zuerst, so sagt Jesus, wenn du in rechter Art und Weise mit Gott dem Vater reden willst, es geht zunächst um ihn. Um seine Größe, um seine Macht. Ich glaube, das ist eine große Lektion, die Jesus da seinen Jüngern gibt und wahrscheinlich auch uns gibt. Oder vergleich sie mal mit der Form, wie du betest. Hast du von Jesus schon so viel gelernt, dass dir diese Intention zunächst einmal in den Blick kommst, wenn ich von Gebet rede, dass du bei deinem bist, dein Wille geschehe? Ich lade ein, das einzuüben. Meine eigenen Denkweise, einen Weg zu zeigen. So möchte Jesus, dass wir beten. Dass wir Gott zunächst in den Mittelpunkt stellen. Es geht darum, dass er zum Zuge kommt, auch in meinem Leben. Dass sich sein Wille in meinem Leben umsetzt. Es geht darum, dass seine gute Nachricht andere Menschen erreicht. Wie können wir das ganz praktisch tun? Ich möchte mal ein Beispiel aufgreifen. Ein Beispiel aufgreifen, was in unserem Gottesdienst eine Rolle spielt. Die Art, wie wir Gottesdienst gestalten. Lasst uns doch lernen, in den Gebeten zu Beginn des Gottesdienstes keine Fürbittengebeten zu haben. Sondern lasst uns doch lernen, zunächst einmal so zu beten, wie Jesus betet, wie er seinen Jüngern lehrt. Dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen und nicht unsere Anliegen. Wenn wir das gemeinsam gut einüben hier, dann kannst du das auch zu Hause einüben. Du findest das hier wieder. Das Mein kommt schon noch. Hab keine Angst. Du kommst bei Gott nicht zu kurz. Ich komme nicht zu kurz. Wir kommen nicht zu kurz. Aber er will uns einen Weg aufzeigen, in einer guten Art und Weise. Und will uns zeigen, wo wir gut unseren Platz finden können. Auch im Gespräch mit Gott. Dann als nächsten Punkt kommen nämlich unsere Anliegen. In vierfacher Weise. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich meine, wenn Jesus so exemplarisch aufzeigt, wie sich Gebet gestaltet, dann meint er bestimmt nicht, dass einfach nun immer nachsprechen. Sondern er greift die Bereiche auf. Und so meine ich, ist es auch hier, er greift ganz wesentliche Bereiche des Lebens auf. Es geht um die tägliche Versorgung, wie wir Gott ans Herz tragen. Es geht um unser gereinigtes Verhältnis zu Gott und zu anderen Menschen. Und es geht um die Gestaltung unseres weiteren Lebens. Jesus möchte, dass seine Jünger, ich übertrage einmal, Jesus möchte, dass Menschen, die Christen geworden sind, Gott wie selbstverständlich als den Handelnden in ihrem Lebensalltag hineinbitten. Nicht in einem ganz egoistischen Sinne. Ich habe mir ein Los in der Lotterie gekauft, bitte schenk, dass ich 10.000 gewinne. Es geht auch nicht darum, dass ich mich gegenüber anderen profiliere, dass ich besser sein möge als andere. Dazu kann Gebet nicht dienen. Im Gegenteil, im Gebet erkenne ich an, dass auch ich immer wieder versuchbar bin. Und ich spreche das aus. Ich bitte Gott, meiner Schwäche helfend an die Seite zu treten. Kannst du das auch? So ganz konkret dort zu benennen. Weißt du, du darfst dich da auch zu Hause fühlen. Du musst da keine Scheu haben. Für Gott gibt es kein zu groß oder zu klein, auch nicht in deiner Angelegenheit. Du kannst ihn ganz konkret bitten für Hilfe an deinen schwachen Punkten im Leben. Er will auch hier dein liebender Papi sein. Der dich in den Arm nimmt, der dich stützt, der dir hilft. Nur einmal in diesem Gebet ist unsere Tat gefordert. Habt ihr das gesehen? Nur einmal ist unsere Tat gefordert. Und ehrlicherweise, da hapert es manchmal. Da heißt es doch, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Habt ihr gemerkt, dass das ein Bedingungssatz ist? Also du kannst nicht so vor Gott treten wollen und sagen, ich will von dir alles, Herr, auch dass du mir meine Schuld vergibst, aber weiterhin in Knatsch leben wollen mit anderen. Das sagt Jesus, du, das macht Gott nicht mit. Wenn es darum, sondern Gott, liegt es daran, dass du dein ganzes Leben stimmig vor ihm lebst. Dass du auch das zur Sprache bringst, auch gegenüber deinen Mitmenschen zur Sprache bringst, was dich trennt von ihm. Wo du schuldig geworden bist. So lehrt uns das Vaterunser auch, wie wir unser Leben ganz praktisch führen können. Ja, sollten. Dass das stimmig wird. Das, was wir zu Gott leben und das, was wir zu den Mitmenschen leben. Und dann abschließend, denn dein ist. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ich das Vaterunser bete, dann bewegen mich auch immer wieder dieser letzte Satz. Ich fange an zu staunen. Ich fange an zu staunen, wenn ich mir bewusst machen darf, was ich hier sage. Denn dein ist das Reich. Es gehört dir. Denn dein ist die Kraft. Gott, du hast Kraft, die ist nicht zu Ende. Du hast nicht Teilkräfte. Denn dein ist auch die Herrlichkeit und das für immer, für alle Zeiten. So groß ist Gott. Ihm gehört diese Zukunft. Und bei diesem Gott darf ich zu Hause sein. Hier kann mein ganzes Leben zu Hause sein. Und bei ihm werde ich auch noch zu Hause, ein Zuhause haben, wenn ich hier längst aufgehört habe zu atmen. Denn sein ist das in Ewigkeit, für alle Zeiten. So lehrt Jesus in groben Zügen seine Jünger zu beten. Und er lässt ihnen die Freiheit, das selbst auch auszuformulieren. Er gibt nur eine Richtung vor, in der es gut ist, im Sinne Gottes zu beten. Ein Gebet, das auch selbst mich weiterbringt, an dem ich wachsen darf. Wie ist das mit dir? Willst du in diese Denke des Gesprächs mit Gott, was Jesus so vorführt, willst du damit einsteigen? Willst du dich damit hineinnehmen lassen? Dein Denken davon leiten lassen? Vielleicht neue Denkbahnen bereit sein, einzuüben? Willst du so von Jesus lernen? Wie Jesus es seinen Jüngern damals sagte, als sie ihn fragten, kannst du das nicht, Herr Jesus, dass du uns lehrst, wie man richtig beten kann? Beten so in dem Sinne, so wie du das machst, nicht nur nachsprechen, sondern beten in dem Sinne, dass wirklich etwas lebt, dass wir spüren, hier lebt diese Beziehung zu dir. Wir haben überlegt, wie könnte es sein, dass wir uns selbst das auch nochmal bewusst machen. Was möchte ich? Was möchte ich von Jesus lernen über die Art des Betens? Wir haben hier am Eingang gab es so kleine grüne Blätter. Jeder, der wollte, konnte sich dort mitnehmen, konnte sich auch einen Stift mitnehmen. Ich lade einmal dazu ein, dass du einen der Sätze des Vaterunsers, der dir besonders wichtig geworden ist, dass du einen dieser Sätze mal mit eigenen Worten formulierst, auf ein Blatt schreibst und dann können wir während der nächsten Lieder dieses Blatt hier vorne bringen, in die Kästchen hier reinlegen, die ich hier aufgestellt habe. Wir werden es dann in den nächsten Tagen hier an diesen Baum da hängen und so langsam füllen. Dass du das Vaterunser zu deinem Gebet machst. Ein Satz, der dir besonders wichtig ist. Oder ein zweiter Gedankengang. wenn wirkliches Gebet wirklich ein Gespräch mit Gott ist, dann lasst uns diese Äste doch mal mit Blättern füllen, auf die wir hier was draufschreiben, auf denen wir kurz notieren, wo und vielleicht auch wie Gott denn zu dir gesprochen hat. Kannst du auch gerne aufschreiben und hier einwerfen. Wir hängen das eine mit dem anderen zusammen in den nächsten Tagen an diesen Baum auf. Zunächst hören wir mal einige Lieder, die wir, nein, wir hören sie nur, sondern wir singen sie mit. Und während dieser Zeit hast du die Möglichkeit, darüber nachzudenken, vielleicht was zu formulieren, was aufzuschreiben und hier vorne einzulegen. Und nach diesen Liedern, die wir gemeinsam singen, lade ich ein, dieses Vaterunser einmal gemeinsam als Gebet vor Gott zu sprechen. Im Bewusstsein, dass er unser Vater ist, der uns liebt, unser Papi. Im Bewusstsein, dass es um die Ausrichtung seines Willens geht, das deine. Im Bewusstsein, dass auch meine Anliegen bei Gott ankommen dürfen. Ja, mein ganzes Leben bei ihm Platz hat. Er sorgt sich für uns. Und im Bewusstsein, dass ihm alle Macht in dieser Welt gehört. Dass er auch zu jedem Zeitpunkt die Kraft und die Fähigkeit hat, in meinem Leben einzugreifen, es auszurichten, für Zeit und für die Ewigkeit. Amen.